Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem uns der Hirte in diesem Gottesdienst am Sonntag vom guten Hirten schon so oft begegnet ist, wollen wir jetzt auch in der Predigt dem Hirtenamt nachgehen. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, welche Bilder sich bei Ihnen einstellen, wenn Sie vom Hirten etwas hören. Eins kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, romantisch ist das, was im Wort Gottes dazu steht, nicht. Nicht nur in Israel, sondern im ganzen alten Orient wurden nämlich die Herrscher mit einem Hirten verglichen. Es geht also nicht um romantische Bilder, sondern es geht um klare Führungs- und Leitungsaufgaben. Wenn vom Hirten die Rede ist, geht es um Führung und Leitungsaufgaben. Und Sie ahnen schon, dass das nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Wenn wir dazu gleich einen Abschnitt aus dem Propheten Hesekiel lesen, dann müssen wir also Führungs- und Leitungsaufgaben im Volk Gottes im Blick haben. Und jetzt können Sie sich gerne dazu einen israelitischen König vorstellen. Aber jetzt nicht so erhaben auf seinem Thron und mit Krone, sondern am Kabinettstisch. Ein Stapel Akten neben sich, schwierige Regierungsaufgaben stehen an, Pandemielösungsprobleme. Und dann nehmen Sie noch die Minister dazu und die Beamten, leitende Soldaten, Lehrer und nicht zuletzt die Geistlichen, Priester oder wie wir heute sagen Pastoren, und das ist nichts anderes als lateinisch Hirten. Also Menschen, die Verantwortung tragen in Gottes Volk. Und das sind die Hirten, von denen jetzt die Rede ist. Und da merken Sie, das ist nicht Romantik, sondern das ist Auftrag, Verantwortungsübernahme. Und dazu lese ich uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Hesekiel 34. Sie können das mitlesen. Des Herrn Wort geschah zu mir, schreibt Hesekiel. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen nicht mehr sich selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an den Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Herr Jesus, das ist dein Wort, nicht nur für Israel, sondern für uns heute Morgen. Schließe unsere Sinne und Herzen auf, dass wir hören, was dir damit für unser Leben wichtig ist. Amen. Ich habe eine kurze technische Frage. Ich habe das Gefühl, es klirrt ein kleines bisschen oben, so in den oberen Tönen. Sie können aber gut hören. Gut, dann lassen wir es so. Wehe den Hirten Israels, spricht der Herr. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Da ist augenscheinlich in Israel etwas mächtig schiefgelaufen. Die Verantwortungsträger haben ihren Job nicht gemacht. Durch alle Ebenen hindurch und durch alle Professionen hindurch. Sie haben den Auftrag Gottes mit Füßen getreten. Und als Hesekiel diese erschütternde Analyse öffentlich macht, ist als Konsequenz dieser Misswirtschaft das Nordreich Israel schon längst von der Landkarte verschwunden. Die Menschen sind im assyrischen Exil untergegangen. Und das Südreich Juda ist gerade dabei zu verschwinden. Hesekiel ist mit vielen anderen schon im babylonischen Exil, ins babylonische Exil verschleppt worden. Noch existiert ein Reststaat in Jerusalem, aber auch dessen Ende erlebt der Prophet noch mit. Gottes eigenes Volk zerstreut, zertreten, weil die Hirten durch alle Ebenen hindurch versagt haben. Das ist die bittere Analyse eines Mannes Gottes über das Volk Gottes. Und das müsste nun auch das Ende der Geschichte sein. Das Ende der Geschichte von Gottes Volk. Untergegangen an der eigenen Gottlosigkeit. Am Ungehorsam gegenüber Gottes Willen. Aber es gibt ein Aber. Es gibt ein Aber, weil Gott selbst eingreift. Ich will meine Schafe retten aus ihrem Rachen. Denn, so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Also, wenn es eine Zukunft für Israel gibt, dann nicht aus eigener Kraft oder aus eigener Frömmigkeit, sondern nur, weil Gott auf wunderbare Weise eingreift. Er hat es getan und mit Hilfe neuer Unterhirten hat er das Volk Israel aus der Gefangenschaft einige Jahrzehnte später zurückgebracht ins gelobte Land. Und Gott ist noch einen Schritt weitergegangen. Höchstpersönlich im guten Hirten Jesus Christus nimmt er sich bis heute seiner Herde an. Dieser Spur wollen wir jetzt in drei Schritten nachgehen. Gott selbst also will unser guter Hirte sein, uneigennützig, fürsorglich und barmherzig. Zunächst also uneigennützig. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So klagt Gott der Herr die Verantwortungsträger in seinem Volk an. Da wird also Leitung nicht als Dienst an den Anvertrauten verstanden, sondern als Selbstbedienungsladen. Nun geht es Ihnen sicher ähnlich wie mir. Es fällt uns nicht so wahnsinnig schwer, Parallelen dazu in der Gegenwart zu finden. Politiker, die ihren politischen Einfluss in der Pandemie mit einträglichen Nebengeschäften verbinden. Wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Aber ich möchte es uns nicht so einfach machen. Also das ist jetzt bequem, ne? Wir sitzen hier und sagen, die da oben. Aber ich möchte mir den Spiegel vorhalten. Und ich möchte mich fragen, wie viel Eigennutz ist in meinem Tun verborgen. sicher nicht so platt wie bei denen, die der Geldgier erliegen. Also da bin ich vielleicht jetzt nicht so angefochten. Aber wie steht's denn, wenn es um meine Ehre geht? Um meinen Ruhm, dass die Leute das Richtige über mich sagen? Und dabei geht es nicht darum, dass ich zumal in Pandemiezeiten nun auch anständigen Selbstschutz brauche, na klar. Aber es geht um die Frage, wem gehören eigentlich die Menschen, die mir anvertraut sind? Sind sie für mich da oder bin ich für sie da? Im Auftrag des wahren Eigentümers dieser Herde. Zumindest in Gottes Volk ist ja klar, es sind meine Schafe, spricht Gott der Herr. Das heißt, er ist der Eigentümer und wir sind dann Helfershelfer, Unterhirten, Mitarbeiter Gottes. Ja, Gottes Unterhirten werden durchaus gebraucht. Gott bedient sich immer wieder menschlicher Hilfskräfte. Das ist ein Teil unserer besonderen Würde. Aber das darf die Verhältnisse nicht umdrehen. Gott selbst ist und bleibt der Herr seiner Leute. Das gilt für Israel, das gilt für die Gemeinde Jesu und ich meine, dass wir das auf alle Menschen ausdehnen können. Denn Gott ist ja der Schöpfer aller Menschen. Und darum hat Gott auch einen Eigentumsanspruch an alle Menschen. Wer auch immer in dieser Welt also etwas zu leiten oder zu führen hat, der tut das immer nur abgeleitet im Auftrag Gottes, des Schöpfers und Herrn der Welt. Ob er das selber nun in dem Moment wahrnimmt oder nicht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Die Menschen, die uns anvertraut sind, wo auch immer sie Verantwortung tragen, ob sie nun Bundespräsidenten sind heute gerade nicht so viele hier, oder ob sie im Kleineren, in ihrer Familie, in ihrem Betrieb, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Wohngemeinschaft, ob sie Verantwortung haben. Die Menschen, die uns anvertraut sind, sind nicht unser Eigentum und sie sind nicht dazu da, damit es uns gut geht. Was auch immer wir tun das im Auftrag Gottes und darum auch nach seinen Maßstäben. Ich will meine Herde von ihren Händen fordern. So zieht Gott die miesen Hirten in Israel zur Verantwortung. Und um diese Art der Verantwortung werden auch wir nicht herumkommen. Nicht nur Bischöfe, über die wir uns ärgern, nicht nur der Rektor der Hänselzü, über den Sie sich sicher auch schon ab und zu mal geärgert haben, sondern jeder für seinen Verantwortungsbereich. Wir haben Rede und Antwort zu stehen für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wenn man das jetzt mal so addiert, so die Verantwortung, die Sie haben und die alle anderen haben, und was dann wohl so unterm Strich rauskommt, wenn jetzt nicht nur Menschen fragen, sondern wenn Gott fragt. Bei Menschen kann man ja noch davonkommen. Ja, die kriegen ja nicht alles mit. Da kann man manches auch unter der Decke lassen. Aber wenn Gott fragt, dann kann man ja schon mal ins Grübeln kommen. Was wird aus dieser Welt? Was wird aus meinem kleinen Leben, wenn das alles ist, dass ich die Verantwortung habe? Wenn wir Menschen unter uns bleiben? Also wenn meine Fähigkeiten über die Zukunft meines Lebens, meiner mir anvertrauten Menschen und am Ende dieser Welt haben. Sicher, es gibt ja gute Ergebnisse menschlichen Helfens. Also es sind Menschen aus der Klinik hier, die meisten sagen hinterher, sie sind froh, dass sie irgendwie wieder etwas erleichtert nach Hause gehen können. Nicht mehr auf 4 Beinen, sondern nur auf 2 eigenen Beinen oder so. Wir sind dankbar für gute Tests, die uns gerade helfen, in der Krise Krankheiten herauszufinden. Wir sind dankbar für gute Impfstoffe. Wir reden jetzt immer über die Probleme 1 zu 1 Million, aber die anderen 999.000, denen geht es besser damit. Dahinter steckt viel Geld und an manchen Stellen auch eine exzellente Forschungsleistung. Also bei allen Sorgen, die bleiben, und ich spüre sie für die ganze Hänselzüge täglich, trotzdem, es gibt Gutes, das geschieht. Aber in der Summe bleibe ich skeptisch. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch Gottes Maßstab dazu nehme, nämlich wenn er nach Uneigennützigkeit fragt, beim Hirtendienst, dann wird es wohl am Ende bei jedem von uns Verantwortungsträgern am Tage des Gerichts eher schlecht aussehen. Und jetzt kommt Gott und er kündigt an, ich selbst will mich meiner Herde annehmen. Ich will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern lassen. Und so wird Gott Mensch und er kündigt an, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt doch, dieser Hirte ist wirklich komplett uneigennützig. Er gibt sogar sein eigenes Leben auf, nur damit wir zu Gottes Volk gehören und in Ewigkeit bei ihm Ruhe finden, einen Lagerplatz haben, wo wir nicht mehr vertrieben werden. Und darum müssen wir angesichts schwieriger Unterhirten nicht verzweifeln. Ja, Menschen machen Fehler. Ja, Politiker irren. Ja, Pastoren können eigennützig sein. Und sie vielleicht auch. Aber wenn wir auf Jesus, den guten Hirten, sehen, dann haben wir nicht nur ein gutes Vorbild für unsere Leitungsaufgaben, sondern auch ein tragfähiges Hoffnungszeichen. Mit diesem Hirten wird Gottes Volk nicht untergehen. Mit Jesus kommst du heile durch Gottes Gericht zum Ziel. Wenn wir diesen guten Hirten haben, müssen wir in dieser Welt bei allem Unrecht, was da ist, und bei allen schwierigen menschlichen Hirten nicht verzweifeln. Mit diesem guten Hirten, der wahrhaft uneigennützig ist, wird es am Ende gut. Gott selbst will unser guter Hirte sein. Das geschieht nun im zweiten Schritt fürsorglich. Wenn wir uneigennützige Hirten sind, dann fragen wir, was braucht die Herde? Was brauchen die Schafe? Und das ist leicht aufgezählt. Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, Weide und Wasser bei den Schafen, Heilung der Kranken, Heimholung der Verirrten, Stärkung der Schwachen, Führung der Herde, Rettung der Verlorenen. So klingt es durch unseren Text in immer wieder neuen Schattierungen an. Stattdessen haben die Hirten Israels das Volk auf schlechte Weide gebracht. Fremde Götter haben Einzug gehalten. Der Name Jahwes des Bundesgottes Israels wurde geschändet. Arme wurden ausgebeutet. Die Macht hatten, haben sich das genommen, was ihnen nicht zustand. Sexualität wurde nur nach dem Lustprinzip gelebt, ohne Rücksicht auf Gottes guten Willen. Das hat sich auch in 3000 Jahren Geschichte nicht verändert. Da tut sich auch vor uns ein weites Feld auf. Dessen, was zu tun wäre in Fürsorge. Klar, wir haben unsere Diakonie. Wir sind als Hänselshöhe Teil der Diakonie, die sich um die Heilung von Kranken bemüht, um die Stärkung von Schwachen, um Wegbegleitung und Lebensausrüstung für Junge. Aber ist das schon das, was der Prophet meint? Eine gut aufgestellte Diakonie? Ein geistliches Zentrum mit klarer biblischer Botschaft? Ja, na klar, das ist schon ein wichtiger Teil. Und wir ringen darum, dass wir mit unserer Diakonie, mit unseren geistlichen Aufträgen in Gottes Spur bleiben. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, Hesekiel und all die anderen Apostel und Propheten, dann geht es nicht nur um die organisierten Strukturen, sondern dann haben wir alle Anteil an diesem Auftrag. Jedes Glied am Leib Christi, jeder, der zu Gottes Volk gehört. Wir können unsere Verantwortung für die Verirrten und Verführten und Verlorenen, für die Schwachen und Kranken nicht einfach delegieren. Das macht die Diakonie, die Hänselshöhe. Jesus würde uns fragen, wem kannst du zum Nächsten werden? Wer braucht deine Fürsorge? Und wieder staune ich darüber, dass Gott uns mit unserem Stückwerk nicht alleine lässt. Ja, mit unserer Halbherzigkeit nicht aufgibt. Denn wir ahnen ja, wie wir so sind. Manchmal gelingt es uns, gut zu helfen. Und manchmal sehen und hören wir nichts. Oder sind in dem, was wir tun, auch noch mächtig eigennützig, um uns am Ende selbst auf die Schulter zu klopfen, wie barmherzig wir sind oder so. Gott selbst kündigt an, fürsorglich mit uns zu sein. Er will uns Verlorene wiedersuchen und uns Schwache stärken. Mit diesem Auftrag ist Jesus durchs Land gezogen. Mit diesem Auftrag hat Jesus Aussätzige geheilt und Tote auferweckt, Ausgestoßene in die Gemeinschaft zurückgeholt und Sünder zur Buße eingeladen. In Deutschland hat, wenn ich das richtig sehe, das Wort Fürsorge, oder es hatte mal einen sehr schlechten Klang. Also wenn jemand von der Fürsorge kam, dann war es wohl nötig. Ich weiß nicht, die Jüngeren unter uns, also so unter 50, die werden das vielleicht nicht mehr kennen, aber so, das war ja die Fürsorge, die staatliche Fürsorge. Da kam einer zum Gucken, weil Hilfe nötig war in einer Familie. Und das war irgendwie peinlich und unangenehm. Und wenn, da ist die Fürsorge in der Familie. Also insofern ist dieses Wort ein bisschen belastet. Ähnlich mag es uns mit der Fürsorge Jesu gehen. Aber wenn wir merken, dass wir unser Leben nicht selbst im Griff haben, dass wir Hilfe brauchen, dann ist das zwar schmerzlich und vielleicht auch einen Moment peinlich, aber es ist auch rettend. Denn dann kann Jesus auch dein Leben in Ordnung bringen. Dann kann Jesus bei dir anfangen, jetzt schon in dieser Zeit. Und das mündet dann in Gottes rundherum heile Welt in seiner Ewigkeit. Denn Gott ist fürsorgend unterwegs als der gute Hirte. Und, das ist das Dritte, er ist barmherzig unterwegs. Unser heutiger Sonntag hat ja diesen schönen lateinischen Namen Misericordias Domini. Also da klingt ja so für einen Lateiner so das ganze biblische Programm mit. Auf Deutsch die Barmherzigkeit Gottes des Herrn. Nun kommt dieses Wort in unserem Text allerdings gar nicht vor. Aber nichts anderes durchzieht doch dieses Prophetenwort so deutlich wie Gottes Barmherzigkeit. Ja, er spricht Gericht. Gottes Barmherzigkeit kann keine Ungerechtigkeit dulden. Sonst würde Gott ja am Ende sich gemein machen mit den Unterdrückern und den Götzendienern, wenn er sagt, es ist alles egal. Das ist eine schöne Barmherzigkeit, die die Gemeinheiten der anderen übersieht. Ja, die schlechten Hirten werden ihres Amtes enthoben. Ja, wunderbar, das ist die echte Barmherzigkeit mit denen, die nämlich unter ihnen leiden. Sonst würde Gott ja das Verderben nur verlängern. Aber Gottes Gericht ist nicht das letzte Wort. Er gibt sein Volk trotz des Ungehorsams nicht auf. Ja, sie sind selbst schuld an ihrem Elend in der Zerstreuung. Aber so spricht der Herr, ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen. Und das gilt und galt für Israel genauso wie durch Jesus für alle Menschen. Gott überspringt das Gericht nicht, aber Jesus übernimmt es an unserer Stelle. Er steigt in unsere Verlorenheit ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schreit er am Kreuz. Und so trägt Jesus mein Gericht, meine Verlorenheit und ich darf zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Geborgen in Gottes Nähe oder auf der Flucht vor ihm. Im Zweifel gefangen, durch Sünde blockiert. Jesus, der gute Hirte, ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Um Verlorene wie dich zu suchen und nach Hause zu tragen. So klopft er auch heute Morgen an deiner Herzenstür an. Du, ich bin schon längst da, sagt der gute Hirte. Ich kenne dein Elend und deine Not. Und ich kenne deine Sünde. Und ich nehme dir das Paket ab. Auch du darfst ein Teil meiner Herde sein. Und ich möchte dein Herr und Heiland sein. Und wir Unterhirten dürfen uns daran beteiligen, an dieser barmherzigen Suchbewegung Jesu. Nicht, dass wir Schuld kleinreden müssten oder gar wegreden dürften, aber doch so, dass wir die heilsame Nähe des Sünderheilands Jesus auch wirklich jedem bringen, indem wir selbst barmherzig werden. So will Gott unser guter Hirte sein, uneigennützig bis ans Kreuz, fürsorglich in jeder Not, barmherzig mit jedem Sünder. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir sind vor dir und wir hören dein Klopfen. Wir hören deine Stimme, deine Suchbewegung. Und wir dürfen mit hineinfinden in deine Herde. Mit all unserer Not, mit unserer Zerrissenheit, mit unseren Fluchtbewegungen, mit unserer Sünde. Du gibst uns nicht auf. Du gibst uns als Einzelne nicht auf. Du gibst deine Gemeinde, deine Kirche nicht auf, diese Welt. Es ist so vieles im Argen und kaputt. Und wir leiden gerade unter der Zerrissenheit dieser Welt. Danke, dass du als der gute Hirte jetzt, auch mitten in dieser Zeit, bei uns bist. Und dass du uns zum Ziel bringst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.